talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Fear has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Dein Name ist Andy, mein Name ist Patrick und sein Name ist Maddock. Über diesen Film sprechen wir heute. Vater.
Sohn, hallo. Na, wie geht's? Gut erholt?
Ich bin wunderbar erholt. Ich bin voller Tatendrang. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Päuschen gemacht.
Ja, genau. Hat eine Zeit genutzt für eine kleine schöpferische Pause.
Genau. Und es sieht so aus, wir machen weiter wie bisher.
Ja, genau. Genau. Wir ziehen das durch.
30 Folgen ungefähr müssen wir noch machen. So lange ziehen wir das hier durch.
Ja, ja, da gibt's kein Zurück. Das wird bis zum Ende durch. Obwohl wir auch schon gesehen haben, da kommen vielleicht noch ein, zwei Filme dazu, ne?
Das kann gut sein, genau. Ja, genau.
Wenn wir uns noch ein bisschen Zeit lassen.
Ja, oder wenn die nachträglich noch kommen, sollte das Projekt abgeschlossen werden, dann müssen wir natürlich...
Gibt's einen Nachtrag?
Gibt's einen Nachschlag, ja, ja. Den Anspruch haben wir ja schon, auf jeden Fall.
Ja, nee, das wird dann ein komplettes Werk, denke ich.
Das ist das kompletteste Werk, was es in Podcast-Form geben wird. Also mir ist nichts anderes bewusst und bekannt.
Damit dann kann man das dann vielleicht sogar im Guinness-Buch der Rekorde eintragen oder so.
Die Serie mit den meisten langweiligsten Folgen oder was für einen Rekord hast du da?
Ja, wer weiß. Man muss nur erfinderisch genug sein.
Der längste Nonsens, 120 Stunden.
Ja, wir überlegen uns das mal. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Zeit am Ende drauf gegangen ist.
Das ist natürlich dann auch nochmal eine Frage, die tatsächlich dann nochmal in einem letzten Podcast im Finale geklärt wird. Da wird dann natürlich, also die reine Hörzeit auf jeden Fall, die kann man ja leicht bestimmen. Ja. Was die Arbeitszeit betrifft, da müssen wir dann uns mit der Dunkelziffer begnügen.
Ja, genau.
Möchte ich eigentlich auch gar nicht wissen.
Was du in der letzten Folge alles reinpacken willst, die wird allein schon 3 Tage geben. Dann.
Die wird auf jeden Fall große Rote in ihrem Festival, ja.
Sehr gut.
Ja. Aber noch ist das etwas Zukunft. Wir knüpfen mit unserer Auswahl an die Vorwoche an. Nicht thematisch, auch nicht personell. Wenn man mal davon absieht, dass Robert De Niro der personifizierte rote Faden hier in diesem Podcast ist, sondern zeitlich. Denn nachdem wir in der vergangenen Folge Mistress besprochen haben, der finanziell ein ziemlicher Flop war, reden wir über den unmittelbar nächsten Film, der in Robert De Niros Vita folgt. Ich sagte ja schon eingangs, sein Name ist Maddock von 1993.
From the direction of the blood on the window, I say your victim got whacked here. Your shooter was sitting in the front passenger seat there.
This blowback too?
That's somebody else.
In Wayne's line of work,
I'm a police officer.
He meets a lot of strange characters. After they're dead.
See, this food can't kill you.
What's up, Mad Dog?
Do me a favor, my name's Wayne.
But this time...
Oh, geez, don't shoot him, please. Don't want the money? You like some candy?
Why don't you give him a back rub while you're at it?
Shut up!
Please.
Are you Wayne?
Who are you?
Harold. I work for my boss, and he asked me to find you to invite you to this thing tonight.
Who's your boss?
Don't worry. It's not a bad thing. It's a good thing.
And now, from Melrose Park, the land of velour car interiors, the comedy stylings of Frank Milo, ladies and gentlemen. Take it.
Hey! There he is!
You actually saved my life.
Be my friend.
If you do, I become the expediter of your dreams.
Hi, my name is Glory.
The gift that keeps on giving.
Look, you saved his life. He wants me to be your friend for a week.
So what do you do for him? You sleep with him?
I don't think he has sex.
Frank just wants to make sure that you're happy.
For the next 5 days, let's just pretend we're your basic normal couple.
Are you happy?
Sein Name ist Maddock, wurde schon 91 abgedreht, schmorte aber dann noch 2 Jahre in der Produktionshölle. Warum? Das klären wir noch auf jeden Fall. Da gibt's auch den einen oder anderen Grund für. Aber erstmal, du hast den ausgewählt, wenn ich das richtig erinnere. Was war dir denn vorher von diesem Film bekannt?
Ich habe so tatsächlich so den nicht viel gewusst. Ich wusste eben, wer mitspielt. Das ist eben das Duo Robert De Niro und Bill Murray mitspielt. Und habe den für mich auch so ein bisschen abgespeichert als kleinen Klassiker, den ich aber noch nicht gesehen habe.
Der Ruf eilte ihm voraus, bei dir zumindest, ja?
Ja. Ich hatte da doch das so für mich abgespeichert, dass es eigentlich ein Film ist, der eigentlich auf der Watchlist auf jeden Fall noch ist. So oder so,
okay.
Auch wenn wir diesen Podcast nicht gemacht hätten. Ne?
Das ist krass, ja. Weil ich kannte den vorher gar nicht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber das ist schon wieder tatsächlich ein bisschen her.
Ja.
Ich habe den schon einmal gesehen. Ich habe den mal bestimmt vor 20 Jahren gesehen. Okay. Und ich muss sagen, ich war seinerzeit ziemlich unterwältigt.
Unterwältigt?
Okay. Ja, unterwältigt. Also mein jugendliches, filmisches, noch nicht besonders ausgefeiltes Vergangenheits-Ich hat ihn als ziemlich merkwürdig und auch öde abgespeichert, ohne dass ich mich der Gegenwarts-Patrick da so richtig dran hätte erinnern können. Also Szenen oder so war mir gar nicht mehr geläufig.
Ja, das heißt aber jetzt, dass dein neues Ich, ja, dein gereiftes Ich, da noch vielleicht Dinge erkannt hat, die es früher dann nicht gesehen hat.
Das kann natürlich sein, da weil ich jetzt noch gar nicht vorgreifen.
Ja.
Weil vorher müssen wir noch mal über das Personal reden und dann noch die Story. Du sagst ja auch immer, du kommst ja jetzt schon in die Bewertung.
Ja. Ich wollte dich auch nur locken.
Ja. Ich merke schon.
Dann in die Kandare zu fahren.
So. Schauen wir mal, was der Film mit mir 20 Jahre später gemacht hat. Das soll dann nachher noch kurz Thema sein. Ich fange noch mal an mit dem Personal.
Ja, genau, wie gewohnt.
Wie gewohnt, Robert De Niro spielt Wayne Mad Dog Dobie, ein Pressefotograf, ein Polizeifotograf. Sein Gegenspieler ist der Gangsterboss Frank Milo, gespielt von Bill Murray. Die beiden hast du ja schon genannt. Ferner haben wir noch dabei im Dreieck Uma Thurman, eine sehr junge Uma Thurman, spielt Glory. Der Film heißt im Original auch Mad Dog und Glory.
Okay.
So wie Stanley und Iris und Ben und Jerry's und Dick und Doof.
Mhm. Hätte auch wahrscheinlich besser gepasst, ne? Also wie man sich da wieder das wieder hat einfallen lassen. Man weiß es nicht, ne?
Sein Name ist Mad Dog. Woran muss ich denn da denken? Da gibt's doch irgendwie, sein Name ist
Nobody.
Sein Name ist Nobody, genau. Oder sein Name aus Fight Club. Sein Name ist Robert Paulsen. Aber es ist kein Filmtitel. Also das klingt schon wieder so nach typisch deutscher Eindeutschung.
Obwohl die Analogie zu sein Name ist Nobody hat ja schon wieder was. Da könnte man ja wirklich Anleihen finden.
Könnte man Anleihen finden, ist aber auch so typisch einfallslos irgendwo, ne?
Genau. Vor allen Dingen spielt das in dem Film nicht so wirklich die Rolle.
Aber nee, wird auch nie, der Satz, sein Name ist Mad Dog, fällt da nicht einmal.
Ja,
aber gut,
ja.
Vielleicht ist tatsächlich da im Marketing tatsächlich dieser Bezug dann irgendwie wichtig gewesen. Oder sein Name ist Mad Dog, sein Name ist Nobody. Da kann man sich halt irgendwie auch was drunter vorstellen, ne?
Ja.
Alter Bud Spencer und Terence Hill Klassiker ist das doch, oder? Wenn ich habe ich das jetzt falsch abgespeichert.
Ja, genau.
Oder nur Terence Hill?
Ja. Terence Hill, Bud Spencer, keine Ahnung.
Irgendwie so, da verorte ich das gerade.
Aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
Ja, sie spielt hier die Glory, das Love Interest von Robert De Niro in dem Film. Da gibt's tatsächlich dann auch einen Altersunterschied, der ziemlich offensichtlich ist, ne? Also Robert De Niro ist zu dem Zeitpunkt doppelt so alt wie Uma Thurman, die hier irgendwo Anfang 20, 23 ist oder so. Ist mir dann auch noch mal eingefallen, wo ich dann darüber nachgedacht habe, wo habe ich die beiden denn schon mal zusammen gesehen? Hättest du das gewusst aus dem Stegreif?
Ja, das war irgendwie so ein Klamauk-Film, den wir auch zusammen geguckt haben. Ne? Da spielt sie, glaube ich, ziemlich abgedrehte Mutter.
Ja, genau. Sie spielt Familienmutter und er, Robert De Niro, ist der Opa. Ne?
Immer Ärger mit Opa, kann das sein?
Genau, nicht der schmuddelige Grandpa, sondern der immer Ärger mit Grandpa. Genau, der familientaugliche Grandpa war das noch.
Ja.
Ja, aber relativ früh besprochen. Genau. Ja. Mhm. Dann noch ein sehr jungen David Caruso, oder hier ist er doch gar nicht mehr so jung, aber David Caruso, den kennt man vielleicht als einen der Polizisten in Rambo und seine bekannteste Rolle ist ganz sicher die des Horatio Caine in CSI Miami.
Mhm.
hat zuletzt gar nicht mehr so viel gespielt. Ich glaube, nach dem Ende der Serie hat er sich auch dann aus der Schauspielerei zurückgezogen. Und sicherlich noch einmal erwähnenswert, weil wir die Dame auch schon einmal in einem Robert De Niro-Film gesehen haben, Kathy Baker in einer Nebenrolle als Nachbarin. Und das ist ja Robert De Niros Flamme in Jackknife.
Ah, siehst du? Interessant. Ich hatte auch mir gedacht, das Gesicht kennst du doch, aber ich konnte die nicht irgendwo nirgendwo hintun.
Dafür bin ich da. Um dein verkeiltes Gehirn auf Vordermann zu bringen.
Ja, hast meinen Tag gerettet. Kann ich, genau. Kann ich heute Nacht wieder schlafen.
Sehr gut. Zum Personal gehört dann auch noch die Regie. Die hat ein gewisser John McNaughton zu verantworten. Hat relativ viel fürs Fernsehen gedreht. Unser bekanntester Kinofilm war der Erotik-Thriller Wild Things mit Kevin Bacon. Viel mehr hat er dann auch nicht gedreht. 1998 war der Film. Und Produzent ist Martin Scorsese tatsächlich.
Ja, das hatte ich wohl auch so gesehen. Hat mich so ein bisschen gewundert. Mit dem habe ich den nicht in Verbindung gebracht.
Abgesehen von dem Mafia-Thema, das da mit drin schwingt, ja. Hätte ich da auch jetzt nicht dran gedacht. Ist tatsächlich aber auch die einzige Zusammenarbeit, sein Name ist Mad Dog, in dieser Konstellation, wo Scorsese nur Produzent ist. Ansonsten ist ja alles irgendwie immer von Scorsese gedreht gewesen.
Ja. Ja. Hab ich da schon wieder was dazugelernt heute.
Ja, noch keine 5 Minuten der Podcast. Doch, scheiße, schon 10 Minuten mache ich schon wieder. Gerade zum Schneiden hier viel zu lang. Ja, schon 10 Minuten und dem Vater erleuchtet. Das so soll es sein. Ich hoffe, den draußen, den Hörerinnen und Hörern geht's genauso.
Ja.
Dafür darfst du jetzt aber auch was tun. Ne? Darfst nämlich deine Nacherzählungskünste zur Geltung bringen. Sein Name, dein Name ist Märchenonkel Torma.
Ja, genau. Ich versuche mich mal an dem Inhalt. Ist eigentlich auch gar nicht so komplex. Polizist Wayne Doby, gespielt von Robert De Niro, wie du ja auch schon erwähnt hast, wird genannt Mad Dog, weil er wohl im Dienst noch nie seine Waffe gezogen hat.
Ja, und ein ziemlich krummer Vogel ist, also ein ziemlich spießiger eigentlich, ne?
Ja, er ist ziemlich spießig, so ein bisschen die graue Maus halt, ne? Würde ich es mal so sagen. Und er wird auf jeden Fall nachts zu einem Einsatz gerufen, zusammen mit seinem Kollegen Mike, David Caruso. Er ist halt Polizeifotograf, wie du da schon erwähnt hast. Und die finden dort an dem Tatort 2 Leichen, die dann offenbar Opfer eines misslungenen Drogendeals geworden sind. Beziehungsweise heißt offenbar, eigentlich ist man am Anfang.
Man sieht es.
Am Anfang ist man halt als Zeuge, wie die beiden da von einem der 3 Freunde oder Kollegen, wie auch immer, da mehr oder weniger hingerichtet werden im Auto.
Ja, wer solche Freunde hat, ey.
Ja, genau. Man vermutet mal, dass sie zumindest irgendwelche Gemeinsamkeiten mal hatten.
Man kannte sich in dem Milieu vielleicht.
Man kannte sich auf jeden Fall im Milieu und ja. Auf jeden Fall ja, ist man auch Zeuge dieses Drogendeals oder dieses Mordes. Und die nehmen halt die Tat auf und er hat eben seinen Kollegen, die im Revier geblieben sind, versprochen, da noch was zu essen zu besorgen, wenn er zurückkommt. Und er geht dann zu einem Einkaufsladen oder Store in der Nähe vom Tatort. Dort trifft er tatsächlich auf den Mörder der beiden. Und der hat halt unter der Ladentheke Frank, gespielt von Bill Murray, in seiner Gewalt, hat den Fuß im Genick und ja, konfrontiert mit dieser Szene schafft es tatsächlich Wayne, den Mörder oder den Ladendieb da oder jetzt auch Mörder und beides eigentlich dann in die Flucht zu schlagen und somit Frank, gespielt von Bill Murray, zu retten. Der ist halt so, nachdem er dann befreit wird, ist eigentlich relativ wortkarg und verlässt da relativ schnell den Ort des Geschehens. Aber tatsächlich ist er ihm wohl sehr dankbar. Also Frank entpuppt sich dann so als Ladeninhaber oder Barinhaber mit deutlichen Einschlägen und Kontakten zur Mafia. Und er ist ihm so dankbar, dass er ihm quasi als Geschenk oder als Zeichen seiner Dankbarkeit Glory, die in einem seiner Clubs arbeitet, eine Woche lang auszuleihen. Sie sollen halt nach dem Rechten schauen und schauen, dass es ihm gut geht. Ja,
Leute. Ja, wenn es ihm gut geht. Also das ist schon irgendwo bezahlt in Naturalien, ne?
Ja, ja, bezahlt in Naturalien. Sie selber steht halt in der Schuld von Frank, beziehungsweise hat sich da eigentlich für ihren Bruder da mehr oder weniger geopfert, der da bei Frank, der halt wohl auch
versklavt sozusagen.
Sozusagen versklavt, der dann Schulden hat und als Gegenleistung ist sie halt ja von ihm versklavt sozusagen, bis quasi die Schulden beglichen sind oder vielleicht sind damit auch die Schulden beglichen, das ist nicht so klar rausgekommen. Auf jeden Fall steckt sie da ziemlich tief in dem Sumpf da um Frank. Wayne selbst ist von dieser Geste zunächst überhaupt nicht angetan, weil die auf einmal vor seiner Wohnung steht und er da so nicht richtig was mit zu tun hat, aber er bekommt halt relativ schnell mit oder Glory macht es ihm glaubhaft, dass sie da doch erhebliche Schwierigkeiten bekommen würde mit Frank, wenn sie diesen Auftrag nicht erfüllen würde. Also lässt er sie bei sich wohnen und wie das Schicksal dann so spielt, verliebt sich Wayne in Glory und will sie dann am Ende nicht an Frank zurückgeben. Frank ist davon nicht angetan, will sie eigentlich zurückgesetzt haben, sieht sie als sein Eigentum und dementsprechend bietet er ihm an, sie für $40,000 freizukaufen. Wayne versucht, das Geld aufzutreiben, schafft das aber nicht. Und so stellen sie sich am Ende, also er mit seinem Kollegen Mike, David Caruso, ja, zum Showdown auf, sage ich mal. So, das ist so ein bisschen die Handlung, würde ich sagen.
Kommt zur Klopperei, zur großen Klopperei am Ende.
Ja, Showdown hört sich besser an.
Ja. Ja, wirf du mal mit Fachtermini um dich hier.
Ja. Muss ja auch was beitragen.
Ja, genau. Ja, aber es ist eine sehr komödiantische Auflösung, ne? Deswegen sage ich Klopperei.
Ja, 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 genau. Also was man jetzt vielleicht jetzt bei den Inhalten aber nicht rausbekommen hat, irgendwo, Frank ist halt ein sehr skurriler Vogel, verdingt sich da auch in seinem eigenen Bar als Komiker und hat halt eine sehr skurrile, trockene Art der Kommunikation, würde ich mal so das mal umschreiben.
Genau, das war nämlich so ein Ding, das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen in deiner Beschreibung. Mir wäre es jetzt tatsächlich schwer gefallen, das einzuordnen, mit welchem Genre haben wir es hier tatsächlich zu tun?
Ja, genau. Es ist jetzt kein, also wenn man jetzt irgendwie diese humorige und etwas skurrile Seite da beiseite legt und einfach stringent mal auf den Inhalt schaut, ist es jetzt halt nicht, könnte es halt ein kleiner Thriller aus dem Mafia-Milieu sein. Das ist er nicht.
Ja, oder ein Drama.
Drama ist er am Ende eigentlich auch nicht, ne? So, also welche Genre würdest du da?
Ich würde tatsächlich sagen, der ist von allem etwas. Es beginnt ja brutal, ne, mit einem Überfall. Also das hat er dann schon dieses Thriller-Anleihen, nimmt dann eine Wendung eindeutig zur Komödie, wenn Frank mal das Maul aufmacht und sich dann als Comedian-Mobster entpuppt, ne? Birgt ja aber auch in dem Schicksal von Glory auch eine Tragik, auch in der Figur des Mad Dog beispielsweise. Da geht es ja auch darum, dass er Polizeifotograf ist, aber eigentlich lieber Künstler sein möchte. Also sein Handwerk, was er da verrichtet, ist halt tatsächlich auch nur ein schmuckloses Handwerk. Das ist nichts, wo er damit irgendwo sich selbst verwirklicht. Das steckt da drin. Und es ist halt auch eine Romanze, ne? So wie sie sich nachher dann nahe kommen.
Ja, genau. Er ist, das kommt jetzt ja auch nicht in meiner Inhaltsangabe so durch. Er ist dann auch eigentlich so ziemlich, ja, unzufrieden mit seinem, was er so erreicht hat. Sieht sich halt da tatsächlich eigentlich zu anderen Berufen, ist aber dann, glaube ich, ja, nie seinen eigenen Zielen, Wünschen nahe gekommen da, ne? Ein bisschen dramatisch ist es auch, aber das ist jetzt eigentlich, er hat halt, wie du sagst, Anleihen aus verschiedenen Genren, aber er ist so ein bisschen, naja, ein skurriler Film, würde ich mal sagen.
Kann man so unterstreichen? Ich hatte tatsächlich so ein kleines Déjà-vu.
Ja.
Im Vergleich mit dem Film von der Vorwoche, Mistress. Weil Mistress ist, wie sein Name ist Madlock auch so ein kleiner Wandler zwischen den Welten gewesen, ne? Es war ja keine reine Komödie, es war kein reiner dramatischer Film. Er hatte auch dann auch was Trauriges und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Ich finde, das ist irgendwie, der Film ist nicht wirklich irgendwo zuordnbar. Er hat viele Versatzstücke, bricht aber auch nicht wirklich mit den Regeln der jeweiligen Genres, unterläuft sie aber so ein bisschen. Und das fand ich dann sehr interessant, als ich jetzt so diese beiden Filme hintereinander geguckt habe, dass sie dann doch irgendwo eine ähnliche DNA haben, zumindest so was das Drehbuch betrifft.
Okay, jetzt war das ja so, dass mit Mistress ja gar nicht so viel anfangen konnte. Das war bei mir diesmal aber anders, definitiv. Ich fand die Personen halt deutlich interessanter als jetzt bei Mistress, die Charaktere. Also allen voran Bill Murray und auch eben fand auch diesen Mike von David Caruso sehr, sehr gut gespielt.
Der ist so für die One-Liner zuständig, ne?
Ja, aber das macht er wirklich sehr souverän halt.
So eine richtige coole Socke.
Und eben auch Uma Thurman war aus meiner Sicht da gut besetzt. Wobei bei dem Film Mistress, den du ja jetzt gerade erwähnt, habe ich doch das eine oder andere Rolle da oder Person da nicht wirklich viel anfangen können. Aber da wollen wir auch nicht wieder zurück. Das war so ein bisschen. da scheiden sich ja die Geister da so ein bisschen.
Bloß nicht das Kapitel wieder aufreißen. Ja, okay.
Du hast es getan. Also du hast diese.
Ja, ich habe ja jetzt auch aus deiner Warte gesprochen, dass du dir jetzt wieder in die Hose gemacht hast. Das, nicht, dass wir jetzt hier nochmal den Film von letzter Woche besprechen müssen. Den hast du wahrscheinlich in den letzten 4 Wochen, wo wir jetzt nicht gesprochen haben, tatsächlich gedanklich beerdigt, oder?
Ja, den habe ich schon verdrängt gehabt, aber jetzt, wo du es sagst.
aber gut.
Würde ich den Vergleich, der hinkt für mich so ein wenig. Aber gut. Konzentrieren wir uns mal auf Madlock hier.
Okay, also du hast ja schon die Hose geöffnet und halb runtergelassen. Du hast gesagt, du konntest was mit dem Film anfangen. Und so wie ich das rausgehört habe, klingt das auch so, dass der Film dir grundsätzlich gefallen hat. Was ist denn bei dir auf der Habenseite?
Also auf der Habenseite war, dass ich erstmal durch die Art zu drehen und auch wie die Charaktere gespielt wurden, von Anfang bis zum Ende mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Und ich fand eben auch diese Person des Franks wirklich sehr spannend und auch witzig. Ja? Eben wie du sagst, aber auch diese Geschichte da rund um Wayne und Glory hatte auch ihren Reiz. Also es hat mich alles so ziemlich gut unterhalten, sagen wir mal so. Wobei das jetzt sicherlich, ich habe ja immer so gedacht, das ist so ein Meisterwerk, das ich noch unbedingt sehen muss. Da würde ich jetzt nicht einreihen, aber ich fand das durchweg gelungen und auch die beiden Charaktere ganz gut gespielt. Also die sind da aus meiner Sicht, spielen die da sehr launig.
Mhm. Woher kommt denn das Meisterwerk-Stempel-Signet, das du da
hast? Ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwann mal so gedacht. Das ist aber zumindest einer der besseren, guten Filme, ist, die ich dann unbedingt noch sehen muss. So habe ich den irgendwie abgespeichert. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich mal gelesen habe, dass Scorsese da mit die Finger im Spiel hatte. Keine Ahnung. Der ist einfach so bei mir abgespeichert gewesen.
Okay. Ja. Ich habe im Nachgang jetzt gelesen, der Filmkritiker, der berühmte Roger Ebert, der hat tatsächlich geschrieben über Mad Dog, das ist einer von der Art von Film, die er mehr als einmal sehen möchte. Also der war schon ganz angetan, ne? Und der ist ja jetzt ja auch nicht dafür bekannt, so ein Jubelheini zu sein, ne?
Ja, also ich habe das auch so mache ich ja mal ganz gerne auch mal so Kritiken, wie sehen andere Leute den Film mir mal anzuschauen, da sind die Meinungen natürlich sehr geteilt. Von dann vielleicht doch nicht ganz so aufregende Story bis hin doch zu doch sehr angetan. Ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich auf der Habenseite. Also die Schausteller sind aus meiner Sicht da wirklich echt gut besetzt. Und manchmal hat man ja auch so hinterher den Eindruck, das waren jetzt Perlen vor die Säue geworfen. Und selbst die guten Charaktere konnten den Film nicht retten. Das Gefühl hatte ich hier eben die ganze Zeit eigentlich nicht.
Dann knüpfe ich doch mal direkt an, weil du sagst, ganz gut besetzt.
Ja.
Wenn du die Kritiken gelesen hast, dann wird dir wahrscheinlich ein Kritikpunkt häufig untergekommen sein.
Ja, und zwar ist das doch häufiger, habe ich halt gelesen, dass man doch gut die Rollen der Hauptcharaktere Wayne und Frank hätte doch auch gut tauschen können.
Tatsächlich ist das auch so ein Punkt gewesen, den ich so im Hinterkopf abgespeichert habe, als ich den Film damals gesehen habe. Auch für mich war das sehr ungewohnt, seinerzeit zumindest Bill Murray in der ernsten Rolle zu sehen oder in der Rolle des Gegenspielers sozusagen. Und Robert De Niro, den großen Mafia-Paten, plötzlich in so einer, ich sag mal, ganz platt Weichei-Rolle zu sehen.
Ja, genau. Er ist ja ein bisschen so reingerutscht in das Mafia-Milieu über Frank und will damit eigentlich nichts so richtig zu tun haben. Also ein bisschen ja auch da Anleihen an reine Nervensache, ne? Obwohl das natürlich.
an den Film habe ich tatsächlich auch gedacht, ja.
Ja, ja.
Ob das also, nicht so ein bisschen der Prototyp für dieser Komödie ist, weil Frank Milo ja auch durchaus ein paar psychologische Probleme hat und immer wieder mal einstreut, dass er mit seiner Therapeutin gesprochen hat.
Ja, genau. Also das war durchaus, wenn man schon irgendwelche Anleihen an andere Filme machen will, dann wäre schon gerne da. Und eben, dann habe ich dann des Öfteren gelesen, fehlbesetzt, so wie du es jetzt vielleicht auch andeuten wolltest, und da hätten die anderen, die Rollen, ein Rollentausch wäre ganz gut gewesen. Bin ich allerdings nicht der Meinung, muss ich sagen.
Interessant. Ja, also ich habe das damals auch als irritierend wahrgenommen. Jetzt muss ich aber sagen, ganz ehrlich, nach 70 Robert De Niro-Filmen, die wir geguckt haben, ne, plus minus,
ja,
fand ich das umgekehrt jetzt dann doch ganz erfrischend, Robert De Niro als alten armen Tropf zu sehen. Das sieht man ihn ja wirklich selten. Also ich habe überlegt, welche Filme entsprechen so ein bisschen diesem Rollentypus, wo Robert De Niro auch mal eine etwas ja untergebutterte Rolle spielt, und da fallen mir halt nicht viele ein. Das ist vielleicht der Analphabet in Stanley und Iris.
Ja.
Vielleicht noch die Vaterrolle in Silver Linings, wo er auch so einen sehr verunsicherten Charakter spielt,
ja,
der nicht weiß, wo er mit seinen Gefühlen hin soll. Aber es ist schon eher selten, dass man Robert De Niro in so einer Everyman Rolle sieht, in dem, ich sag mal, Max Mustermann so ein bisschen.
Ja,
ne?
In der Straße Bronx vielleicht noch, ne? Also.
Ja, wo ein Busfahrer spielt, genau, stimmt, genau. Ja.
Also, es gibt schon, also mittlerweile hat er ja schon fast alles, glaube ich, durch, aber ja, es ist eher ungewohnt, man sieht ihn eher dann, wenn es dann die Mafia mit im Spiel ist, ihn auch mehr auf der Seite der Mafia als, irgendwie als Gegenpart halt da, ne? Und ja, Bill Murray als Mafia. Ja, Boss ist er ja nicht, aber er hat zumindest, ist er da angehängt, ist eher untypisch. Aber ich fand es eigentlich, wie du jetzt vielleicht erwähnst, vielleicht sogar etwas erfrischend auch, so als man das so ein bisschen gegen den Strich besetzt hat.
Genau, das war auch tatsächlich eine bewusste Entscheidung, der Macher und der Schauspieler. Insbesondere auch Robert De Niro, der sollte tatsächlich im ersten Impuls natürlich den Mafia-Gangster spielen.
Ja.
Der fand aber tatsächlich Spaß daran und Gefallen daran, etwas anderes zu machen, und hat gesagt, ich spiele die andere Rolle. Ich meine, das ist ja Anfang der 90er Jahre, das ist genau die Phase, wo Robert De Niro sich auch viel ausprobiert, wo er dann beispielsweise Frankensteins Monster auch mal spielt, ne?
Ja, also das heißt, du meinst, er hat sich die Rollen hier aussuchen können?
Ursprünglich im ersten Entwurf war er tatsächlich für den Mafia-Paten gedacht. Und dann okay, war aber relativ schnell das Thema, dass er eine andere Figur spielen möchte, die andere Figur spielen möchte. Und eigentlich auch der Regisseur hat relativ schnell eingesehen, dass das vielleicht auch was Interessantes sein kann. Mhm.
Genau. Und ja, er ist ja, Frank ist ja auch so ein Hobby-Komiker, ne? Er versucht sich ja immer als Stand-up-Comedian.
Was eigentlich auch zu Bill Murray passt, weil er ja durchaus als Comedian gestartet ist, so Saturday Night Live und so, ne?
Und er hat ja auch so einen relativ trockenen Humor, ne? Also
das stimmt.
Ich fand, das passte soweit ganz gut.
Nichtsdestotrotz ein Risiko, weil er hatte kaum Erfahrung mit dramatischen Rollen.
Ja.
Und Bill Murray, schöne Anekdote vom Set, der hat sich dann nachher auch bei Robert De Niro dafür bedankt, dass er diese Rolle spielen darf, mit einer Karte, und hat dann geschrieben auf diese Karte: Danke für den Job, ich wünsche uns Hals- und Beinbruch und ein glückliches Leben. Ja. Also ich glaube, den Machern und den Beteiligten waren schon alle, ihnen war schon bewusst, dass das durchaus eine ungewöhnliche Entscheidung ist. Und ja, tatsächlich ist das dann auch eine Nummer, warum der Film nachher so lange noch in der Produktion war.
Okay.
Jetzt. Weil in den Testaufnahmen ist es echt nicht gut rübergekommen, dass der Darsteller, der Jack LaMotta in Wie ein wilder Spier gemimt hat, plötzlich von Bill Murray vermöbelt wird.
Ja.
Also anscheinend muss dieser finale Endkampf sehr zu Ungunsten von Robert De Niro ausgefallen sein. Kleiner Spoiler am Rande, natürlich, wir Spoilerhasen sind für uns von nix fies. Hier geht die Sache ja mehr und minder gut aus, nachdem er auf die Mütze kriegt. Übrigens hat Bill Murray ihm auch Robert De Niro wohl auch die Nase gebrochen in dem Kampf.
Okay, echt?
Ja, ja.
Okay, er hat wahrscheinlich auch nicht so viel Erfahrung mit den Bösewichten, das ist halt so. Ne? Muss man
genau, da ist ihm die Hand ausgerutscht, meinst du, ja.
Hat wahrscheinlich nicht so viele Schlägerei-Szenen in seiner Karriere gehabt.
Nee, tatsächlich ist das in Testverführung, kam das nicht so gut an und da musste der Film nochmal, ja nicht neu gedreht werden, aber einige Szenen mussten neu gedreht werden. Der Film ist in Chicago gedreht worden, er spielt glaube ich im Sommer und damit man das wettertechnisch auch hinkriegt, musste man tatsächlich auch ein Jahr warten, bis man die Aufnahmen auch machen konnte. Gab dann auch noch ein paar Änderung bei dem Charakter von Glory, der beim Testpublikum auch etwas durchgefallen ist. Sie wurde da als sehr unsympathisch wahrgenommen. Also da wurde noch echt einiges noch im Nachgang dazu gedreht. Und das hat halt dazu geführt, dass der Film 2 Jahre tatsächlich dann auch brauchte, bis er tatsächlich in die Kinos gekommen ist.
Ja gut, ist ja auch nicht schlecht, wenn vielleicht mal irgendwas dann noch ein bisschen reift und so, ne? Muss ja nicht immer schlecht sein. Allerdings, wenn man dann jetzt...
Ja, das ist ja natürlich dann auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die da getroffen wird, keine künstlerische, ne? Also von daher,
ja.
Aus Sicht von einem Hollywood-Produzenten ist man natürlich an dem maximalen Gewinn interessiert, dann hört man darauf natürlich, verwässert das natürlich dann auch, da waren wir ja auch wieder, ich will jetzt nicht Mistress wieder auspacken, ne? Aber ja. Was ist mit der künstlerischen Vision? Also sehe ich eher kritisch. Aber ja. Ich finde, in dem Fall habe ich es jetzt gar nicht so gemerkt, jetzt, wo ich den Film noch mal gesehen habe. Also mir hat jetzt gar nicht so viel gefehlt oder ich hätte jetzt auch wenig gesagt, wo ich jetzt irgendwo den Finger hebe und sage so, aber ihr Leute, das hättet ihr vielleicht mal lieber anders gemacht. Mhm. Nee, überhaupt nicht, weil ich fand jetzt auch tatsächlich, wie du es wahrgenommen hast, gerade diesen Rollenwechsel, dieser unerwartete Besetzungsclou, fand ich gelungen und ich finde Robert De Niro, um ihn dann mal direkt auch zu adressieren, der spielt das hier auch ganz toll, wie er unsicher auf dem Sofa hockt, neben der schönen Uma Thurman.
Ja.
Also, das ist noch der Robert De Niro, der da tatsächlich sich viel Gedanken macht und das merkst du auch in dieser Szene ihm auch an.
Ja, auch so die Unbeholfenheit, die er da in dieser Romanze dann an den Tag legt und so, das ist alles schon ganz, hat er echt gut gemacht.
Ja, oder auch diese komödiantischen Momente, auch Robert De Niro hat ja auch durchaus den einen oder anderen trockenen Spruch auf den Lippen, ne? Also ich finde ganz groß, das kurze Liebesspiel auf der Couch mit Uma Thurman, sie kommen sich zum ersten Mal näher, es kommt dann auch direkt zu einem Beischlaf, Robert De Niros Charakter sagt, er macht Liebe und es wird nicht ausgesprochen, aber es scheint so, als wäre er da sehr schnell fertig. Also kriegt dann vorzeitigen Samenerguss und Uma Thurman quittiert diesen vorzeitigen Samenerguss mit einem, du bist süß. Und Robert De Niro sagt, ja, dann freu dich schon mal aufs nächste Mal.
Genau. Also eigentlich ist ja die komödiantische Rolle eigentlich Frank, der ja ziemlich zynisch und sehr wortkarg ist oder sehr mit den Worten spielt. Aber die komödiantische Rolle gehört eigentlich eben auch tatsächlich Robert De Niro, wie ich finde, ist dann quasi, das ist glaube ich die Nacht nach dem Beischlaf, ja, wo er dann deutlich gute Laune hat und an einem Tatort erscheint und da erstmal die Musik anmacht und dann vor der Leiche da ein Solo hinlegt.
Ja, Just a Gigolo.
Just a Gigolo, genau.
Von Louis Prima.
Sehr cool,
ja. Ja, also köstlich, also grandiose Szene. Ich glaube, das ist so eine der witzigsten Szenen, die ich von Robert De Niro, Einzelszenen, die mir so hängen bleiben auch tatsächlich.
Genau.
Aus seiner gesamten Vita. Und ich finde, das ist dann auch schon der Beleg, dass er schon vor seinen ganz großen Komödien ein sehr komischer Darsteller war. Nochmal der Beleg. Ich meine, wir haben ja schon genug Beweise angeführt in King of Comedy beispielsweise oder Midnight Run oder so. Das sind ja auch komische Filme oder haben zumindest auf irgendeine Art und Weise eine gewisse Komik.
Ja, genau. Das kann er irgendwo auch. Ne? Er hat das drin. Also er kann nicht nur Drama und dafür lieben wir ihn ja eigentlich auch.
Dafür lieben wir ihn. Kurz nochmal, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, eigentlich sagst du ja, die komödiantische Rolle ist Bill Murray. Ich glaube, bei ihm macht sich aber bemerkbar, dass seine Screamtime eigentlich gar nicht so lang ist. Also ja. Ich finde, der so einen richtigen Stempel drückt er gar nicht auf den Film drauf. Er kommt am Anfang und am Ende ist er da.
Immer wenn er in Erscheinung tritt, hängst du so ein bisschen an seinen Lippen und fragst dich, was er jetzt wieder so von sich gibt.
Ja, weil er ja eigentlich nicht so der, also ist ja Gangsterboss wider Willen auch. Und er ist ja auch nicht so besonders, also klar, er lässt Leute um die Ecke bringen. Das wird auch in dem Film sehr deutlich auch gezeigt.
Ja.
Aber er ist irgendwie trotzdem irgendwie ein sehr höflicher Typ. Selbst als Robert De Niro sagt so, nee, ich zahle dich nicht aus, dann sagt er so, ich gebe dir noch eine Chance, gebe ich dir noch.
Ja, aber er kommt halt immer ziemlich cool rüber und immer sehr wohl überlegt und
ja, aber gleichzeitig ist da auch eine Unsicherheit drin.
Ja.
Das spielt er schon gut. Ja. Also er kann tatsächlich so die Szenen an sich reißen. Er hat eine gewisse Präsenz, aber dadurch, dass er halt, also so empfinde ich zumindest, eigentlich seine Screentime sehr wohl dosiert ist, ist er nicht der. Also er drängt sich nicht in den Vordergrund, was auch gut ist für den Film, glaube ich.
Ja, der Film heißt ja nicht auch nicht Frank und
sein Name ist Frank Milo.
Über ihn, sondern Madoc halt. Ne? Insofern, ja, es ist halt schon eine Hauptrolle, mit weniger Screentime, wie du sagst, aber ich finde eben, das ist auch ziemlich stark gemacht und man hat wirklich immer, wenn er auftaucht, hast du auch immer so hängst du ein bisschen an den Lippen, was er denn jetzt so von sich gibt halt. Ne?
Ja, wobei also, seine komischen Einlagen in seinem Club, wo er selbst auftritt, die sind ja unter aller Kanone. Ne?
Ja, aber
was
ja,
wahrscheinlich also, auch zu dem du, Witz gehört, wahrscheinlich.
Du überlegst ja dann schon mal, du siehst ja auch, wie alle da sitzen, ihnen da wohlgesonnen zuhören.
Und sie lachen auch nur, weil sie Angst haben, nachher
mit kurz überlegen, ob das jetzt witzig war wohl oder nicht. Halt, ne? Und glaube ich, erst genau. Beim dritten oder vierten Gag kriegt dann Wayne auch mal ein Lächeln auf die Lippen, ne? Aber
man lacht, damit man nicht mit den Betonschuhen am Grund des Hafenbeckens landet.
Nur den Eindruck hat man so ein bisschen, ne?
Ja.
Man muss das jetzt komisch finden, ne? Genau.
Nee, also mochte ich sehr gerne so diesen leisen, sehr lakonischen Humor, also der sich aus dem Wortwitz speist oder aus dem Dialogwitz. Es sind keine Brüller, es ist jetzt auch kein Feuerwerk. Es ist keine Komödie.
Es ist halt ein skurril, es sind skurrile Charaktere, die da mit dabei sind. Auch jetzt eben David Caruso, wollen wir auch mal erwähnen, der macht das auch mal sich sehr gut. Der ist dann für die coolen Sprüche verantwortlich in dem Film, ne? Und die coolen Aktionen.
Ja, sonst wird dann klar, dass es sich um Doppelmord handelt, weil man die zweite Leiche erst ein bisschen verspätet im Kofferraum findet und er sagt, wow, das nenne ich mal einen Doppelwopper. Das ist so sein erster Satz, glaube ich, den er spricht.
Ja, genau. Und dann gibt's dann so die eine oder andere coole Szene, wo er sich da so ein bisschen zeigt, was so in ihm steckt halt, ne? Also, auch, finde ich auch ziemlich gut gespielt.
Hast du denn was für die Andy Thormer Gedächtnis Shitlist?
Ja, so ein bisschen.
Ein bisschen scheiße hast du.
Ja. Ich fand ihn am Ende so ein bisschen kurz geraten, so.
Okay.
Ich hatte so ein bisschen, so das Gefühl, das Ende wird jetzt so ein bisschen erzwungen und ziemlich schnell. Man hätte die Geschichte da rund um Glory hätte man, glaube ich, noch weiter ausweiten können aus meiner Sicht. Fand ich so. Und dann, was du dann vielleicht auch mal als positiv angesagt, er hat halt Anleihen aus vielen Genres und man weiß jetzt nicht so richtig, wo man ihn da hin tun soll. Aber ich finde es halt eben auch an der Stelle recht spannend, weil es halt alles sehr skurril ist so und ja, der rote Faden manchmal entzieht sich so ein bisschen einem. Aber ich fand's, jetzt, wenn man was Negatives finden mag, dann vielleicht das, dass er sich so ein bisschen nicht so richtig auf eine Stilrichtung festlegen will.
Na, das möchte ich ihm gar nicht so aufs Brot schmieren. Also das ist natürlich ein Kritikpunkt, wenn man merkt, so dieser Hybrid, den man davor sitzt, der funktioniert vorne und hinten nicht. Und das Gefühl habe ich aber überhaupt nicht. Klar, natürlich, wie du auch jetzt sagst, die romantische Komponente beispielsweise, die hätte vielleicht etwas ausdefiniert werden können. Ich fand auch, also erstmal, ich fand schön, wie die beiden als verkuppeltes Pärchen agieren. Ne? Mhm. Also irgendwie so die Chemie fand ich schon ganz süß irgendwo. Mhm. Aber tatsächlich geht das schon sehr, sehr schnell. Ne? Erst will Robert De Niro gar nichts mit ihr zu tun haben, dann hat man so das Gefühl, so nur weil sie jetzt die traurige Geschichte auspackt, verliebt er sich in sie. Das genau. Geht schon ziemlich schnell und der Altersunterschied ist dann auch so ein bisschen, also die ganze Beziehung, wenn man sie eigentlich mal so richtig genau abklopft, so richtig glaubwürdig ist sie nicht. Und mir fehlt auch, so schön ich halt das Spiel von den beiden finde, Uma Thurman spielt das ganz, ganz toll, fehlt mir auch so die emotionale Verbundenheit.
Ja, also ob das vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt ist, weil man hat ja auch wirklich die Situation, macht sie das vielleicht nur, versucht sie auch nur seine Zusage zu gewinnen, um aus dem Clinch da mit Frank herauszukommen. Also man hat ja bis zum Ende so ein bisschen das Gefühl, naja, geht sie jetzt oder bleibt sie bei ihm? Na, also es ist ein bisschen auch so ein Spiel mit dieser Situation dann. Und das kommt
Stimmt.
Und auch Frank sagt ja dann des Öfteren, ja, sie nutzt sich da halt nur aus und so, ne? Also.
Ja, genau, das ist nochmal eine Ebene der Unsicherheit, das stimmt. Ja, das dann würde ich das schon fast wieder zurückziehen. Ne? Aber ich bleibe zumindest bei der Aussage, dass ich emotional jetzt nicht 100% mitgerissen war. Also es war jetzt nicht so, dass ich so mega mit dieser Beziehung mitgefiebert, mitgelitten hätte.
So, genau. Und da
könnte ich vielleicht die Kritik
auch aufhängen. Das Ende wäre jetzt auch genauso gut gewesen, wenn sie jetzt die Tasche gepackt hätte und gegangen wäre. Also das war jetzt nicht so, oh, wunderbar, die bleiben zusammen, Happy End.
Wäre vielleicht auch nochmal ein Schlag gewesen, absolut, ne?
Genau. Hätte aber auch gepasst, ne? Also
insofern, hätte auch gepasst.
Da war man eigentlich leidenschaftslos, fand ich. Also
das ist tatsächlich, wird ja auch kurz angedeutet, sie sitzen zusammen auf der Treppe, sie wirft sich dann auf einmal so ganz demonstrativ den Bügel ihrer Tasche um, so eine ganz klare Geste, so, ich breche jetzt mal auf.
Ja.
Und dann kommt es aber doch nochmal zum Happy End, wo sie dann sagt, eigentlich ganz schön auch, nimmt ihn an die Hand und sagt, komm, wir gehen nach Hause.
Genau.
Also, ich sag mal, es ist sehr nett, mehr aber dann auch nicht. So.
Ja.
Was jetzt aber auch kein, also bricht den Film jetzt nicht das Genick hier. Also, vielleicht einen anderen Punkt, um den nochmal aufzugreifen. Du sagst, der war doch erstaunlich schnell da vorbei. Auch das habe ich so wahrgenommen. Ich habe irgendwie sehr schnell irgendwie gedacht, so, ups, da sind 19 Minuten aber jetzt wirklich wie im Flug vergangen. Und das ist eigentlich für mich eigentlich ein Zeichen, wie kurzweilig der Film dann doch ist.
Genau.
Und das war dann auch tatsächlich die ganz große Überraschung, weil ich hatte partout keinen Bock, den Film zu gucken eigentlich. Ich habe mich auf ein total zähes Erlebnis eingestellt und hatte dann eine absolute positive Überraschung dann erlebt. Es ist kein Feuerwerk, es ist auch nicht so, dass andauernd irgendwas passiert. Es gibt viele, viele kleine ruhige Szenen auch noch. Und dass so ein Film dann wirklich dann dazu führt, dass man so nach 19 Minuten auf die Uhr guckt und denkt so, hups, der Film ist ja echt schon vorbei.
Ja.
Das ist dann auch schon wieder eine Stärke.
Das ist eine Stärke. Allerdings, wie gesagt, ich hätte mir dann doch das ein oder andere, hätte man vielleicht dann auch, ja, ausschlachten ist falsche Wort, aber vielleicht noch ein bisschen mehr aufbauen können, so dass es dann vielleicht so die Dramaturgie am Ende noch ein bisschen, hätte man noch ein bisschen was machen können.
Ja, du wünschst dir auch die 5 Stunden Director's Cut-Fassung von Tod eines Handlungsreisenden, also.
Ja, genau. Wieso gibt's die?
Wo gibt's die? Was muss ich zahlen? Hier, nimm mal Geld.
Ja, ich stehe ja auf Drama. Aber so dramatisch, Drama hat er von allen Genres, die du erwähnt hast, aus meiner Sicht am wenigsten.
Es gibt halt Momente, wo man denkt, so, wenn man das noch weiter ausarbeitet, auch gerade dieser Konflikt, dieser ich-bezogene Konflikt, so, ich mache eigentlich das, was ich gar nicht machen möchte, und auch so das mit Uma Thurman noch so, dass sie da, also muss man sich ja mal vorstellen, das ist moderne Sklaverei, sie wird da wirklich von einem Mann Macht missbraucht, ne?
Ja.
Und wird ja auch mal angedeutet, dass sie sexuelle Gefälligkeiten dann halt auch für irgendwelche Businesspartner dann leisten muss und so. Also das, genau,
wobei sie dann immer wieder erwähnt, sie hätte es selber in der Hand.
Ja, was sie ja offensichtlich nicht hat.
Hat sie offensichtlich nicht. Es gibt immer wieder zwischendurch Telefonate, er erkundigt sich, er hat ja auch dann eine rechte Hand, der sie immer beschattet und immer nach dem Rechten schaut. Und da gibt es ja auch diese Szene da in dem.
Der mich eigentlich auch, sorry, ich will dich jetzt eigentlich gar nicht aus dem Konzept bringen, aber der hat mich sehr an reine Nervensache erinnert, an den Adjutanten von Paul Vitti, der auch so ein bisschen dümmlich ist, so ein eigentlich auch ein Berg auch. Wenn du den siehst, denkst du so, scheiße, ey, der haut dich zu klumm. Eigentlich aber ganz lieber und natürlich auch so ein leicht naiver Typ, ne?
Genau, aber der schaut immer nach
dem Rechten. Von Mike Starr gespielt, ja.
Genau. Und da gibt's halt aber auch diese Szene, wo du merkst, da steckt da doch ein bisschen mehr hinter, eben, wo die dann irgendwo im Restaurant sitzen, er kommt rein, sie beschattet sie offensichtlich und sie sich dann ein bisschen ihn an den Hals wirft und ihn dann küsst und da merkst du halt schon, okay, das da gibt's eine gewisse Erwartungshaltung auch
an sie. Ja, sonst kriegst du wahrscheinlich die Fresse poliert oder irgendwie Schlimmeres.
Genau, obwohl du ihn ja selten da bei irgendwelchen gewalttätigen Aktionen gesehen hast, ne? Du hast
irgendwann, ja, aber du siehst ja die Leichen, die offensichtlich von ihm platziert wurden.
Genau, irgendwann findet man auch eben den Täter da, ne, der ihn da in der
Genau, aus der Exposition.
Mhm. Genau, aus der Startsequenz in irgendwie so einer Mülltonne halb aufgelöst, glaube ich, ne, in Säure oder so.
Ja.
Also es ist schon klar, dass
mit einem Netz umspannt, weil Robert De Niro irgendwann mal den Satz fallen lässt bei der Polizeiarbeit. Frank fragt ihn aus, im besoffenen Zustand, sagt dann Robert De Niro, das Netz zieht sich zu. Und dann genau. Findet man diese Leiche halt mit einem dicken Netz umspannt und eingewickelt und wie so eine Presswurst irgendwo genau, zusammen. Das ist
ja auch sehr, sehr, sehr witzig eigentlich dann auch, ne? Und da kommt ihm auch so langsam der Gedanke, okay, gibt er sich da in gewisse Abhängigkeiten und eventuell auch in Konflikt mit seiner Polizeiarbeiter, ne? Also da gibt's ja auch schon wieder Anleihen da zu reine Nervensache. Obwohl der Film natürlich hier weniger Komödie ist als reine Nervensache.
Nee, aber kann man sich gut vorstellen, dass er durchaus vielleicht die ein oder andere Inspiration war, tatsächlich das weiterzuspinnen.
So, ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel auszusetzen, außer, wie gesagt, man hätte vielleicht noch die eine oder andere Geschichte noch ein bisschen mehr aufbauen können. Und das Ende kam so ein bisschen ad hoc für mich.
Ja, gehe ich ja im Grunde mit. Und was am Ende aber hier steht, ist tatsächlich die Überraschung, dass mir der Film dann im Endeffekt dann doch sehr gut gefallen hat. Also ein ich weiß nicht, du hast skurril gesagt, ich würde sagen, es ist ein schrulliger Film, aber liebenswert.
Ja.
Konnte man sehr gut gucken.
Genau, und das heißt, du hast den völligen Gegensatz zu der ersten Seherfahrung.
Absolut, Überraschung. Das ist, glaube ich, auch mal ein schönes Erlebnis.
Ja.
Andersrum wäre schlimmer, wenn man den Scheiße fand und dann beschissener.
Hat man ja auch häufig mal, ne, dass man feststellt, so, das ist vielleicht nicht mehr der ganze Humor, den du vor 20 Jahren noch hattest. Ne, solche Situationen gibt's ja auch.
Ja.
Ja, also ich habe viel erwartet, war auch jetzt nicht enttäuscht, muss ich sagen.
Das Publikum, Kinopublikum war tatsächlich enttäuscht. Da ist der Film nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Produktion hat ungefähr 19 US-Dollar. Da wäre ein Schnapper gewesen. 19 Millionen US-Dollar muss es natürlich heißen.
Da war das meiste aber auch Gage, ne?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Also ganz so aufwendig gedreht ist er nämlich nicht.
Nee. Wird wahrscheinlich viel an den Schauspielern gehangen haben. Ich meine, Bill Murray war ja auch ein Star schon zu dem Zeitpunkt, ne? Ghostbusters war jetzt noch gar nicht so lange her.
Ja, Uma Thurman vielleicht noch nicht ganz so, aber
die wahrscheinlich noch nicht so, aber da kommt ja der Durchbruch erst mit Pulp Fiction, ein Jahr darauf, glaube ich.
Ja.
Ja, und hat dann nur ungefähr weltweit 24 Millionen eingespielt. Also nicht ganz der Vollflop, wie er Mistress war, aber jetzt auch nichts, was, glaube ich, gerade aus finanziellen, ja, blaues Auge, ja. Ja, zumindest anderthalb blaue Augen. Und ist ehrlicherweise ja auch in der Filmgeschichte auch nicht wirklich hängen geblieben. Also, dass er Klassikerstatus haben soll oder Meisterwerksstatus, das habe ich so noch nie gehört.
Das habe ich auch nicht gesagt, dass das so ist. Das war einfach bei mir in meinem Gedanken.
Nee, ich habe das schon verstanden, aber diesen Connex, hätte ich nie im Leben so gehabt. War eigentlich für mich auch so einer von den Robert De Niro-Filmen, wo man denkt, so, ach guck mal, sowas hat er auch gedreht.
Ja. Also, ja, kommen wir jetzt langsam in die Bewertung, ne, oder?
Schrullig, liebenswert. Ich sag jetzt einfach mal Mad Dog mit Underdog-Bonus eine 7.
Ja, ich habe tatsächlich auch bei einer guten 7. Eine gute 7, aber ich hatte wirklich
eine gute 7, ja.
Ja, einfach mal, um dem vielleicht nochmal ein kleines Sternchen zu vergeben. Also, ich war jetzt an der Stelle nicht, also der Meisterwerk, was ich ja vielleicht so ein bisschen so abgespeichert habe, das hat er nicht ganz getroffen, aber es war eigentlich auf jeden Fall einer seiner besseren Filme. Und wie gesagt, hatte die ganze Zeit Spaß. Und das ist ja eigentlich auch so mit das
Wichtigste. So muss es sein. Mehr soll das ja gar nicht machen.
Genau. Wir haben uns ja auch schon mal durch den einen oder anderen Film durchgequält. Ne? Gab's ja auch.
Ich erwähne den Namen des Films jetzt mal nicht, ne?
Nein, alles gut.
Den ich aber, glaube ich, ähnlich bewertet habe, ne? Also Misfits hatte ich, glaube ich, auch eine underdogige 7 gegeben,
da
oder?
Ist da, glaube ich, wenn man den Unterschied jetzt wieder mal jetzt schaut, dann musst du auch hinterher vielleicht doch zugeben, naja, da bist du zu sehr in Konflikt mit mir getreten, als es vielleicht nötig war.
Ich glaube, du hast den Film einfach nicht verstanden. Das war einfach die Nummer. Ich sehe aber, ich habe Misfits eine 7 minus gegeben. Also ja, ich sehe genau. Da auch schon eine Abstufung. Also das kannst du mir jetzt nicht unterstellen. Konstruiere jetzt mal nichts dabei. Jeder kann sich die Folge nochmal anhören, Misfits, was du dazu erzählt hast. Ja. Den hast du, glaube ich, in den falschen Hals gekriegt, oder?
Ja, konnte halt nichts mit anfangen. Ja. So wie ich das so mal da gesagt hatte, ne? An dem Haken vorbeigeschwommen.
Genau, der Blindfisch, so war das, glaube ich. Ne? Ja, gut, nächste Woche. Ich bin jetzt, glaube ich, dran auszuwählen, ne?
Ja, das war meine Wahl.
Oh, ich bin da echt noch nicht so richtig 100% spruchreif. Ich habe so ein paar Sachen,
ja, du, wo ich dich aber überlege. Entscheiden oder willst du das offen lassen?
Nee, wir klären das jetzt. Wir klären das hier am Mikro. Wo würdest du denn grundsätzlich hingehen wollen? Was Älteres oder was Neueres?
Jetzt hatten wir ja eigentlich irgendwo was aus der Mitte, nahe der Mitte, aber auch eher in die ältere Region, ne?
Ja.
Jetzt könnte man jetzt wieder mal nach vorne schauen.
Ja, also die Filme, wo ich jetzt richtig so Bock drauf hätte, die sind tatsächlich jetzt kurz danach so noch, so 90er Jahre. Aber ich sehe das auch so jetzt so, wie du das jetzt gerade gesagt hast, da müssen wir jetzt einfach mal wieder was Kontrastiges reinwerfen.
Ja.
Und ich liebäugel jetzt gerade mit, zumindest meine Showliste sagt, wir haben beide die DVD mit Happy New Year von 2011.
Ja, sehe ich gerade. Ich guck mal kurz in mein DVD-Regal und da lächelt mich sowas an.
Ja, dann lass uns den doch einfach machen.
Happy New Year. Ist das nicht ein bisschen zu früh?
Meinst du, wir sollen dann eine Motto-Folge rausmachen?
Ja.
Silvester aufnehmen und dann im Juni 2023 veröffentlichen? Ja, oder?
Du, wir haben gerade 33 Grad draußen. Aber gut.
Du, pass auf, wenn die Folge rauskommt, dann sind wir schon am Jahresende. Also zumindest fürs Publikum kann sich schon mal drauf einstimmen.
Ah ja, okay.
Wir gucken uns den jetzt im Glutofensommer an.
Okay. Und du meinst, das könnte auch rauskommen, so?
Könnte passen, ja. Nicht ganz. Ich glaube, wir sind dann im November mit der Folge.
Ja, okay. Ja, gut. Aber dann kann man es ja schon mal anbringen.
Ne? Kann man schon mal jetzt schon an Silvester denken.
Vielleicht hat der Titel ja gar nichts damit zu tun. Man weiß es ja nicht.
Genau. Vielleicht geht es ja auch um einen Kalenderverkäufer im Nebraska.
Ja, oder um einen neuen Lebensanfang von jemandem. Man weiß es doch gar nicht.
Jemand, der gerade dem Tod entsprungen ist, gerade dem von der Schippe gesprungen ist und wie frisch geboren sein neues Leben beginnt.
Zum Beispiel.
Vielleicht geht es aber auch einfach nur um einen Film, der eine Silvesternacht umfasst. Wir werden es sehen.
Alles
nächste
klar.
Woche.
Okay.
Vater,
ja.
War sehr schön nach langer Pause mal wieder.
Ja, hat Spaß gemacht, auch mal schön mal wieder ein bisschen einiger unterwegs zu sein, obwohl natürlich auch, wenn unterschiedliche Meinungen sind, hat es natürlich auch Potenzial, aber so war es ja mal ganz schön.
Okay. Kriegen wir hin. Wenn du Gott sei Dank wieder 5 Punkte gibst, dann ist der Aussehen wieder schief.
Alles klar. Gut, dann.
Bis dahin, alle zusammen, ne?
Alles klar.
Frohes Neues.
Genau, frohes Neues.